Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich habe überhaupt kein Verständnis für die russische Invasion. Und ich würde sagen, alle Russen, die ich kenne, sind meiner Meinung. Wir hassen das, was unser Land gerade tut.
Das sagt diese Russin, die in Tokio lebt. Ja, weltweit protestieren Menschen gegen den Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine. Bei diesem Krieg sind inzwischen tausende Menschen schon getötet worden. 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer werden demnächst ihr Land verlassen haben, weil sie flüchten müssen, weil sie Angst haben vor den russischen Panzern und Bomben. Aber wie kann das enden? Durch massiven Protest in Russland? Wir hören gleich, wie die Stimmung ist. Oder durch Sanktionen? Fragen wir nach. Und wir wollen hören, was die verbliebenen Partner Putins sagen. Ich bin André Zanto, hallo, und länger in Moskau gelebt hat mein Kollege Frederik Rother, der uns jetzt hier für die Weltzeit mit einigen Stimmen zeigt, wie die Diskussion gerade in Russland läuft nach einer Woche Krieg im Nachbarland.
Njet Vajnje. Nein zum Krieg, skandieren die Menschen in St. Petersburg. Sie laufen über den Newski Prospekt, die zentrale Hauptstraße der Stadt. Es ist der Abend des 24. Februar, der Tag, an dem ihr Präsident Wladimir Putin den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Moskau, Ufa, Jekaterinburg, Irkutsk, im ganzen Land gehen an diesem Tag tausende Menschen auf die Straße. Die Demonstrationen sind nicht genehmigt, der Druck durch die Sicherheitsorgane ist hoch. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation OWD Info werden noch in der ersten Protestnacht rund 2000 Menschen festgenommen. Nach weiteren Demonstrationen sind es inzwischen mehr als 7000 Festnahmen.
Every ordinary Russian has a close friend, a relative or someone they know who is now under bombardments in Ukraine.
Jeder Russe, jede Russin hat enge Freunde in der Ukraine, Verwandte oder Bekannte, die jetzt bombardiert werden, die sich in Kellern und Schutzbunkern verstecken. Und wenn man die Videos und Bilder aus den angegriffenen ukrainischen Städten sieht, das ist quälend und absolut traumatisch.
Haunting and shockingly traumatic,
sagt Nikita. Seinen richtigen Namen möchte Nikita nicht im Radio hören, aus Sicherheitsgründen.
This is not a foreign and distant region.
Die Ukraine ist keine fremde, weit entfernte Region. Es fühlt sich an wie ein Krieg, der auch uns zu einem Teil betrifft.
Nikita spricht von einem Schock, den der Krieg bei ihm und seinen Freunden in Russland ausgelöst habe. Jetzt seien sie nur noch damit beschäftigt, Bekannte in der Ukraine zu unterstützen, Protest zu organisieren und sich zu informieren. Viele Menschen sind mit dem Krieg des Kremls nicht einverstanden. Einige von ihnen sprechen sich tatsächlich öffentlich dagegen aus. Das ist riskant und dementsprechend selten. Eine Petition gegen den Krieg haben mehr als 1 Million Menschen unterschrieben. Es gibt offene Briefe von kulturschaffenden Wissenschaftlern und anderen Berufsvertretern. Der Rapper Oxymiron spricht von Verbrechen auf seinem Instagram-Kanal. Der Sänger Sergei Lazarev schreibt dort, niemand unterstützt diesen Krieg. Beide erreichen Millionen Follower. Aber gerade in den sozialen Medien werden die unterschiedlichen Blickwinkel sichtbar, die es bei diesem Thema gibt, berichtet Jewgeni.
In unserem Umfeld gibt es, soweit ich weiß, keine Leute, die den Krieg unterstützen. Bisher hat nur einer meiner Instagram-Follower mir geschrieben, dass meine Meinung nicht angemessen sei, dass ich das Geschehen nicht richtig einordne, dass ich das sabotiere, was getan werden muss. Ein anderer schrieb, die Ukrainer haben den Krieg selbst gestartet, nicht wir.
Auch Jewgenis Namen haben wir zu seinem Schutz verändert.
In den letzten Tagen hatte ich immer den Eindruck, überall herum sind Feinde, also Menschen, die den Kurs des aktuellen Regimes unterstützen. Es ist sehr schwer, so zu leben.
Der Protest gegen den Krieg ist kein Massenphänomen. In einer Umfrage des staatlichen Meinungsforschungsinstituts FZIOM heißt es, dass 68% der Russinnen und Russen die Spezialoperation in der Ukraine, wie der Krieg offiziell genannt wird, unterstützen. 22% sind laut der Umfrage dagegen. Ob die Zahlen stimmen, lässt sich schwer sagen. Eine Euphorie wie nach der Krim-Annexion ist nicht zu spüren. Jedoch hält es der Politologe Dmitri Arieschkin für möglich, dass eine Mehrheit der Bevölkerung hinter Putins Kurs steht. Das sagte er im Radiosender Echo Moskwy kurz bevor in dieser Woche dessen Schließung bekannt gegeben wurde.
Erstens sind wir eine sehr militarisierte Bevölkerung. Das ist unsere Last, die Quelle unseres Stolzes. Und das ist unser Problem, weil der Großteil der Männer in der Armee gedient hat und sie dort ihre besten Jahre hatten. Zweitens, bis heute wird in der Öffentlichkeit der Niedergang der großen, mächtigen Sowjetunion krankhaft durchlebt. Die Leute kommen damit nicht klar. Sie haben einen Komplex. Und das Fernsehen erklärt ihnen, dass wir ein Siegervolk sind, dass wir die Georgier bestraft haben, die Tschetschenen. Und jetzt müssen wir die Ukrainer dafür bestrafen, dass sie selbstständig sein wollen und sich wie der ältere Bruder verhalten.
Auftrieb bekommt diese Sichtweise im Staatsfernsehen und den staatsnahen Medien, die für Millionen Russen die wichtigste Informationsquelle sind. Kritische Töne gibt es dort nicht. Stattdessen wird etwa davon berichtet, dass die Ukrainer selbst Raketen auf die Stadt Kharkiv abfeuern würden und Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzten, um sich gegen die russische Armee zu verteidigen. Parlamentssprecher Vyacheslav Volodin sagte jüngst im staatlichen Kanal Rossiya 24:
Wenn die Operation nicht begonnen hätte, hätte die NATO quasi am nächsten Tag eine Operation begonnen, mit Hilfe der ukrainischen Neonazis. Wir sind zuerst reingegangen und das heißt, dass wir Hunderttausende Leben gerettet haben.
Keine dieser und ähnlicher Aussagen ist belegt. Derweil wird es für die wenigen kritischen Medien immer enger. Neben Echo Moskwe ist auch der Internetfernsehsender TV Rain blockiert. Mitarbeiter sind aus Russland geflüchtet. Medien, die Krieg statt Spezialoperation schreiben, riskieren Webseitenblockaden und Löschungen. Im russischen Parlament wurde ein Gesetzesvorschlag eingebracht, der Strafen von bis zu 15 Jahren vorsieht, wenn über Handlungen der russischen Streitkräfte Fake News verbreitet werden, was wohl jeden treffen könnte, der die offizielle Sichtweise nicht übernimmt. Der Druck im Innern steigt, meint Nikita. Gleichzeitig werden die Verbindungen nach außen, in den Westen, durch die Wirtschaftssanktionen immer weniger.
Es fühlt sich so an, als hätten der Kreml und unsere Regierung einen Punkt erreicht, von dem man nicht mehr umkehren kann. Es fühlt sich so an, als würden sie einen Krieg gegen den Westen führen und dabei versuchen, das Land weiter zu isolieren und ein noch repressiveres Regime zu errichten oder es in irgendein neues Reich umzuwandeln.
Soweit einige Eindrücke aus Russland nach einer Woche Krieg. Und jetzt wollen wir analysieren, wie sich das Leben der rund 140 Millionen Russen verändern wird, verändern könnte durch die Finanzsanktionen und was Machthaber Putin wirklich zu einem Kurswechsel bewegen könnte. Dazu bin ich verbunden mit dem liberalen russischen Ökonomen Wladyslaw Inzemtsev. Er leitet das Institut für postindustrielle Studien in Moskau. Das ist so eine Art Denkfabrik. Derzeit arbeitet er allerdings in den USA, wollte eigentlich bald wieder zurückreisen nach Moskau. Das steht jetzt in den Sternen. Wir erreichen ihn in Washington D.C. Hallo.
Ja, hallo.
Was bemerken die normalen Leute in Russland von den Sanktionen in ihrem Alltag?
Wissen Sie, ich würde sagen, dass ihnen die Sanktionen egal sind. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob die meisten davon überhaupt gehört haben in Russland. Aber sie sind auf jeden Fall sehr deprimiert, weil viele jetzt erfolglos probiert haben, ihr Geld von ihrem Bankkonto abzuheben. Der Rubel hat stark an Wert verloren. Und wer versucht, Dollar zu bekommen, muss auf dem Schwarzmarkt hohe Wechselkurse bezahlen. Dazu gibt es keine Flüge nach Europa oder in die USA. Überall in Russland sieht man die Zeichen dieser großen Störung des wirtschaftlichen Lebens.
Huge disruption in normal economic life.
Was würden Sie sagen, wie schmerzhaft sind die Sanktionen für Putin und seine Regierung?
Nein, die sind nicht schmerzhaft. Und das sage ich seit vielen Jahren. Putin ist die wirtschaftliche Lage seines Landes einfach egal. Er glaubt, dass er ein Genie ist, was Geopolitik betrifft. Für ihn sind Militäroperationen seine Hauptbeschäftigung und die Frage, wie er die Welt spalten kann, indem er seine Jalta-Konferenz organisiert oder was auch immer. Er glaubt, dass die Wirtschaft automatisch läuft. Die einzige Aufgabe der Geschäftsleute sei es, Steuern zu bezahlen und für das Erblühen des Staates zu sorgen. Ihn kümmert das also alles nicht. Ich bin absolut sicher, dass er nicht weiß, wie viel die Menschen in seinem Land verdienen und was man dafür kaufen kann. Er hat absolut keine Verbindung zur ökonomischen Realität.
He is absolutely out of touch with the economic reality.
But, aber trotzdem würde ich doch sagen, er hat sich wirtschaftlich vorbereitet auf diesen Krieg. Er hat ja die Staatsverschuldung auf sehr niedrige 18% des Bruttoinlandsproduktes gedrückt und er hat einen großen Berg an ausländischen Devisenreserven im Wert von 630 Milliarden US-Dollar angehäuft, damit er diese Isolation jetzt lange durchstehen kann. Das ist doch eine wirtschaftliche Vorbereitung, oder? He was prepared for this, right?
Look, I would say that I do not contribute this exactly to the preparations for the war in Ukraine because
das würde ich nicht mit dem Krieg in der Ukraine in Verbindung bringen. So handelt er schon seit dem Anfang seiner Präsidentschaft. Als er in den Kreml einzog 1999, sorgte das große staatliche Defizit der Vorgängerregierung für große Probleme. Das war sein Versprechen an seine Unterstützer, dass er die Schulden bezahlen will und nie wieder neue machen will. Und das hat er im Prinzip seit 2004 geschafft. Und dann begann er, diese großen Devisenreserven anzuhäufen. Das hat jetzt nichts mit diesem Krieg zu tun, sondern mit seinem Sicherheitsgefühl. Er denkt, wenn er viel Geld hat, kann er jedes Problem durchstehen. Zum Beispiel 2008, als die Wirtschaftskrise Russland getroffen hat, konnte er mit seinen Reserven die Pensionen der Russen erhöhen, sowie Subventionen und die Gehälter der Staatsangestellten bezahlen. Und so erholte sich Russland sehr schnell. Es ging Putin also nicht um diesen Krieg mit dieser Politik, sondern um sein Gefühl, dass Russland unabhängig sein sollte von der Welt.
Okay, but now you see the ruble lost 20%. Aber jetzt hat der Rubel ja mehr als 20% an Wert verloren. Die Börse in Moskau hat 50% verloren und die Zentralbank musste den Leitzins auf 20% verdoppeln. Hat das die russische Wirtschaft jetzt stabilisiert oder kann sie auch zusammenbrechen in den nächsten Tagen?
Sie kann zusammenbrechen. Es gibt da viele Probleme. Erstmal haben die Europäer und Amerikaner ja viele Devisenreserven der russischen Zentralbank eingefroren, die auf westlichen Banken deponiert sind. Dadurch hat die Zentralbank jetzt weniger Geld, um zu intervenieren. Die russische Zentralbank hat aber viele Devisen in chinesischer Währung. Russland hat die größte Menge chinesischer Devisenreserven in der Welt. Und die russische Regierung hat sehr viel Bargeld, mehr als 300 Milliarden Dollar in Euro- und Dollarscheinen in Moskau. Und die Regierung hat sehr viel Gold. Aber mit den Sanktionen ist es schwer, das Gold zu einem guten Preis zu verkaufen. Die Währungssituation ist also sehr instabil für Russland. Okay ist die Lage noch, wenn man nur mit dem Rubel zu tun hat, also sein Gehalt in Rubel erhält, mit Rubel bezahlt oder überweist innerhalb Russlands. Das funktioniert alles noch. Und die Zentralbank hat auch ein sehr ausgefeiltes Geldtransfersystem aufgebaut vor 5 Jahren, das es im Westen nicht gibt. Man kann einfach mit dem Handy per SMS einem anderen Handy-Account Geld schicken. In Russland können die Leute also weiterhin mit dem Rubel alles machen. Aber er wird immer mehr an Wert verlieren. Die Preise werden steigen und die Inflation in Russland wird 2022 mindestens 30% betragen.
Prices will go up. I expect the inflation rate in Russia for 2022 to be not less than 30%.
If the European Union, wenn die Europäische Union als größter Gaskäufer Russlands und die USA als einer der größten Käufer von russischen Ölprodukten, wenn beide keine fossilen Energieträger mehr kaufen würden von Russland, hätte das einen Effekt auf das Handeln der russischen Regierung?
Look, I would say that the United States is not a very important buyer because
ich würde erst mal sagen, dass die USA nicht ein großer Käufer von russischem Öl sind, denn es läuft eigentlich so, dass die USA von den Ländern Öl kaufen, die vorher russisches Öl gekauft haben. Die Direktlieferungen mit dem Schiff von Russland an die USA sind relativ gering. Die EU kriegt ungefähr 55% der russischen Ölexporte und China etwa 25%. Aber China kann die Zahlen nicht mehr groß steigern, weil es nur eine Pipeline gibt und der Transport mit der Bahn ist nicht sehr effektiv. Man kann also sagen, wenn die EU und die USA aufhören, russisches Öl und Gas zu kaufen, wird das in Russland zu einem ökonomischen Desaster führen, in 2 bis 3 Monaten.
Yes, this will actually bring Russia to the economic disaster in, I would say, 2 to 3 months.
We heard now some Russian oligarchs. Es haben sich jetzt auch einige russische Oligarchen zu Wort gemeldet, die Putin auch kritisiert haben und gesagt haben, er soll den Krieg beenden. Hieß es davon einigen, könnten sie ihn stoppen? Can they stop him?
No. I don't think so, because
nein. Als Putin 2014 die Krim besetzt hat, einige der ersten Oligarchen, die damals vom Westen sanktioniert wurden, gingen zu Putin und fragten ihn, was sie tun sollen. Die Sanktionen werden uns sehr schaden. Und Putin sagte ganz klar, eure Probleme sind mir egal. Mich kümmert die Zukunft Russlands. Deshalb denke ich, er wird immer das tun, was er will. Und ihn kümmert das Geschäftliche nicht. Deshalb denke ich, dass die Oligarchen keinen Einfluss auf ihn haben. Ich habe im vergangenen Jahr einen Artikel über Sanktionen gegen russische Oligarchen geschrieben. Und mein Punkt ist, das ist nicht das Wichtigste. Viele Oligarchen haben ihr Geld in Europa angelegt, investieren und sind vermutlich am meisten daran interessiert, Russland zu verändern. Sie sind nicht pro Putin. Die Geschäftsleute sind nicht pro Putin. Als der Krieg verkündet wurde, versammelte Putin Vertreter der russischen Wirtschaft im Kreml. Und niemand war glücklich über das, was da passierte. Und in den nächsten Stunden verließen mehr als 30 Privatjets von Geschäftsleuten Moskau. Sie sind also nicht pro Putin. Im Gegenteil. Sie sind eine gute Kraft, um Russland nach Putin zu transformieren.
They are not pro Putin. And this is actually a huge and a good force to transform Russia after Putin.
Wenn ich Sie jetzt also richtig verstehe, ist das Einzige, was Putin wirklich hart trifft, wenn der Westen aufhören würde, russisches Gas und Öl zu kaufen.
Look, the only thing which can hit Putin hard is a total defeat of his armed forces in Ukraine.
Das Einzige, was Putin wirklich hart trifft, ist eine totale Niederlage seiner Armee in der Ukraine. Wenn sie besiegt ist und aus der Ukraine geworfen wird, ist das ein großes Signal an ihn. Dieser Typ versteht nichts von wirtschaftlicher Logik. Er versteht nur die Gewalt und die militärischen Argumente. Das ist ein großes Problem, aber so ist es.
Meint der russische Ökonom Wladyslaw Inozemtsev. Dass Russlands Armee aus der Ukraine geworfen wird, das erscheint derzeit sehr unwahrscheinlich. Zu groß ist einfach die militärische Übermacht. Und nicht nur die Angst vor dieser Übermacht, vor diesem Militär, sorgt dafür, dass es auch in Europa Unterstützer von Putin gibt und Leute, die sagen, der eigentliche Aggressor ist die NATO. In Serbien sagen das zum Beispiel viele. Serjan Govedarica mit der dortigen Sicht auf den Krieg in der Ukraine.
Vor der russischen Botschaft in Belgrad. Kaum jemand hat sich den ca. 50 Aktivistinnen der Vereinigung Frauen in Schwarz angeschlossen, die gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine protestieren. Eine der wenigen Kundgebungen dieser Art in Serbien in den vergangenen Tagen. Eine der Aktivistinnen kritisiert, Serbien habe sich offen an die Seite Russlands gestellt. Ich denke, die serbische Gesellschaft braucht mehr Empathie und sollte sich mit den Opfern solidarisch erklären und nicht mit den Aggressoren sympathisieren. Diese Haltung teilen nicht alle in Serbien. Fragt man in Belgrad Leute auf der Straße, ergibt sich ein anderes Bild. NATO und Russland sind gleichermaßen verantwortlich. Wenn Elefanten sich prügeln, sollten wir uns ducken und niemandem applaudieren. Alles, was vom Westen kommt, ist viel zu aggressiv. Die Politik und alles andere, Musik, Sport, Kunst. Ivo Viskovic war mal serbischer Botschafter in Berlin und lebt als emeritierter Professor der Politikwissenschaft wieder in Belgrad. Er findet, dass Serbien gerade keine gute Figur abgibt. Ich denke, das ist ein nicht gerade ruhmreicher oder, um es offen zu sagen, ein schändlicher Moment in unserer Geschichte. Denn weder das ukrainische Volk noch die ukrainische Führung haben Serbien je etwas Schlechtes getan. Und von unserer Seite wird das leider im Moment mit einer ziemlich großen Gleichgültigkeit den Opfern gegenüber vergolten. Die serbisch-ukrainischen Beziehungen sind tatsächlich traditionell gut, doch Serbien ist noch stärker mit Russland verbunden, historisch, politisch, wirtschaftlich. Ex-Diplomat Viskovic erinnert daran, dass vor allem die NATO für viele im Land ein rotes Tuch sei. Nicht zuletzt, weil Serbien 1999 von der NATO bombardiert wurde. Unabhängig davon, welche Politik es verfolge, werde Russland als Gegner der NATO von vielen in Serbien unterstützt. Ein bisschen als Scherz, aber auch durchaus ernst, nenne ich das eine Art Pato-Russophilie oder anders ausgedrückt eine Art krankhafte Liebe Russland gegenüber, die nicht auf fundierten Standpunkten basiert, sondern einzig als eine Art Widerstand gegen den Westen. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić braucht lange, bis er am vergangenen Samstag offiziell etwas zum russischen Angriff auf die Ukraine sagt. Russlands Präsidenten Putin erwähnt er dabei überhaupt nicht. Auch für eine unmissverständliche Verurteilung Russlands reicht es nicht. Vučić formuliert, Zitat, volle Unterstützung für die territoriale Integrität der Ukraine. An Sanktionen gegen Russland werde sich Serbien aber nicht beteiligen. Weil im Text der UNO-Resolution gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine Sanktionen nicht erwähnt werden, stimmt Serbien am Mittwoch dafür. Denjenigen, die sich in Serbien für eine härtere Gangart gegenüber Russland einsetzen, gibt Vučić mit. Ich bin nur noch wenige Tage Präsident, in einem Monat sind Wahlen. Dann stimmt doch für diejenigen, die sofort Sanktionen gegen Russland einführen möchten. Ich spreche jetzt gar nicht über Moral, Freundschaft oder Traditionen. Nur frage ich Sie, wie wollen Sie dem Volk dann erklären, dass Russland dann 3 Tage später sagt, wir unterstützen die territoriale Integrität Serbiens im UNO-Sicherheitsrat nicht? Ex-Diplomat Ivo Viskovic hält es für vorstellbar, dass sich mit dem Fortschreiten des Krieges bei vielen Serben ein Sinneswandel einstellen könnte, insbesondere nach den Antikriegsprotesten in Russland selbst. Ich denke, dass einige in Serbien begriffen haben, dass es hier um etwas geht, das noch nicht mal alle Russen rechtfertigen. Und es wäre ja wirklich Nonsens, wenn die Serben größere Russen wären als die Russen selbst.
Viele Serben unterstützen also die russische Politik. Die Gründe haben wir gehört und einer heißt Widerstand gegen den Westen, in Anführungszeichen. Und dahinter können sich auch viele andere Länder vereinen, auch das bevölkerungsreichste der Erde, China. Dort bin ich jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin in Shanghai, Eva Lambi-Schmidt. Hallo.
Hallo.
Wir haben das gestern bei der UN-Generalversammlung auch wieder gesehen. China enthält sich der Stimme, will das nicht verurteilen, was da passiert in der Ukraine. Genauso war es auch im UN-Sicherheitsrat. Was ist die Motivation der Kommunistischen Partei in China, das zu tun?
China versucht da neutral zu bleiben, so gut es geht, will sich am liebsten ja raushalten, denn das ist aus chinesischer Sicht kein Konflikt, den China direkt betrifft. Also China ist kein direkter Beteiligter und deshalb sieht die chinesische Staats- und Parteiführung es auch als nicht notwendig an, sich da einzumischen. Und das ist ja auch ähnlich, das Ding Chinas mit dem Zeigefinger jetzt auf andere Länder zu zeigen, sich da einzumischen. Das sagt China ja auch immer wieder als Verteidigung, dass es erwartet, dass andere sich nicht einmischen in die inneren Angelegenheiten Chinas, wenn es dann um Fragen geht in Xinjiang zum Beispiel oder Taiwan. Also da sind schon so ein paar Narrative, wo China konstant bleiben muss und auch will aus chinesischer Perspektive.
Jetzt haben wir ja die Bilder gesehen bei Olympia, da war Putin ja noch zu Gast, stand eben neben Chinas Staatschef Xi. Wie wichtig ist denn Putin für Xi?
Die beiden sind schon sehr eng, bezeichnen sich als strategische Partner. Jetzt zu den Olympischen Winterspielen haben sie ja eine grenzenlose Partnerschaft verkündet. Aber wie grenzenlos das ist, wird sich zeigen. Ich würde ja am Ende sagen, dass Xi für Putin wichtiger ist als andersrum. Denn China ist wirtschaftlich stärker als Russland. Sie haben gemeinsame Gegner. Das ist das, was sie eint, die USA und die NATO. Das sieht man auch in den chinesischen Staatsmedien. Das ist schon sehr nah am russischen Narrativ, wobei ich beobachte, dass sich das jetzt womöglich ein bisschen verändert hat. Aber die USA ist eben auch wichtig für China, wenn es um Handel geht.
Ja, Sie sprechen den Handel an. Wie eng sind denn beide Staaten miteinander verflochten?
Also China ist auf jeden Fall vom russischen Gas abhängig, von Russland als Energielieferanten. Und deshalb wittert China da jetzt natürlich auch eine Chance, Russland jetzt mehr Gas abzunehmen zu günstigeren Preisen. Für Russland ist es auch notwendig, China als Absatzmarkt zu haben. Denn wenn jetzt die EU als wichtigster Handelspartner für Russland wegbricht, dann ist China der wichtigste Handelspartner. Wenn man einzelne Länder sich anschaut, ist es das ja ohnehin schon. Und die beiden sind sehr eng miteinander, sie ergänzen sich wirtschaftlich. Russland liefert Rohstoffe, Energie und Nahrungsmittel und China liefert Elektronik und Maschinen und auch noch anderes aus der chinesischen Industrie. Allerdings ist China halt auch international sehr verflochten und das Handelsvolumen von China mit den USA und mit der EU ist größer als mit Russland und deshalb ist dieser Markt für China der wichtigste. Außerdem noch erwähnenswert, beide Russland und China sind daran interessiert, unabhängiger zu sein von demokratischen Staaten, also unabhängiger auch vom internationalen Finanzsystem, auch um künftigen Sanktionen entgehen zu können. Das wäre natürlich jetzt auch eine Antwort auf die Sanktionen gegen Russland, theoretisch. Allerdings ist das noch nicht ausgereift. Ich kann mir aber vorstellen, dass für China dieser ganze Konflikt jetzt Auslöser dafür ist, schneller an diesem Finanzsystem arbeiten zu wollen, so als Eigeninteresse quasi.
Was für Putin die Ukraine ist, ist ja vermutlich Taiwan für Chinas Staatschef Xi Jinping. Kann man das vergleichen miteinander?
Ich finde es nicht ganz vergleichbar. Korrekterweise müsste das ein Historiker beurteilen. Aber wenn Sie mich fragen, ich finde es schwierig, geschichtlich zwei Länder zu vergleichen, die ganz offensichtlich bei 8000 Kilometern geografischer Entfernung eine ganz unterschiedliche Entwicklung und Historie haben. Das ist eine Sache. Und die andere ist, das nutzt China auch für sich, dass die Ukraine ein anerkannter, souveräner Staat ist. Das ist etwas, was China auch ganz offen jetzt kritisiert, dass selbst vermeintliche Sicherheitsbedenken Russlands kein Grund dafür sein, die Souveränität eines anderen Staats zu verletzen. Und das spielt China insoweit in die Karten, als dass es sich von der Ukraine abgrenzen könnte, was Taiwan angeht. Man kann sicher diskutieren darüber, ab wann gilt ein Staat als souverän, wenn es eine eigene Regierung hat, die hat Taiwan. Oder muss es international anerkannt sein, wenn ja, von wie vielen Ländern? Taiwan wird nur von 13 Ländern der Vereinigten Nationen anerkannt. Das spielt auch mit rein, dass andere Länder dies nicht tun, um die Beziehungen und wichtigen Handelsbeziehungen mit China nicht zu verlieren. Und das ist für China vorteilhaft und in gewisser Hinsicht auch eine Doppelmoral des Westens.
Trauen Sie denn Chinas Führung ein ähnliches Vorgehen gegenüber Taiwan zu, wie man das jetzt sieht von den Russen in der Ukraine? Da kann ja China genau sehen, was das eben auslösen könnte.
Das halte ich jetzt für unwahrscheinlich, zumindest jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Also die Frage Taiwan, die steht natürlich im Raum. Es gibt immer wieder militärische Drohungen und die Interessen Chinas sind klar. China will die Wiedervereinigung, notfalls auch mit Militär, aber am liebsten ohne, würde ich sagen. Den Zeitpunkt jetzt, den halte ich für fatal und auch nicht für wahrscheinlich. China ist nicht an Krieg interessiert, nicht an Instabilität interessiert. Wahrscheinlich würde China einen Weltkrieg anzetteln, wenn sie jetzt in Taiwan einmarschieren würden. Und ich denke, das würde China nicht riskieren. Stabilität ist das maximale Interesse Chinas. Nur so kann Chinas Wirtschaft und der Wohlstand der chinesischen Bevölkerung wachsen. Und das ist auch wichtig für den Machterhalt der Kommunistischen Partei Chinas, die sich ja auch auf das Wirtschaftswachstum stützt, auf die Zufriedenheit der Bevölkerung. Und deshalb kann China sich jetzt Chaos im Sinne eines Krieges überhaupt nicht leisten, denn Stabilität und auch der Machterhalt der Kommunistischen Partei geht für China vor.
Sagt Eva Lambi-Schmidt aus unserem Studio in Shanghai. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Folgen von Putins Krieg in der Ukraine werden wir auch weiterhin im Blick behalten. Im Podcast der Weltzeit hören Sie auch gerne nächste Woche wieder rein. Da schauen wir auf die Diskussionen zum NATO-Beitritt. Die gibt es in einigen Ländern, zum Beispiel in Schweden und Finnland. Ich bin André Zanto. Bis dahin.